Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir lesen zu Beginn der Predigt, wie angekündigt, aus Apostelgeschichte 2, ab Vers 14 bis Vers 36, die Predigt des Petrus zu Pfingsten. Da trat Petrus zusammen mit den 11 auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen: Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen, und nun hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichter sehen, und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden weissagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie auch ihr selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. David nämlich sagt von ihm, so von Jesus: Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte, zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Damit wir den Zusammenhang verstehen, lese ich uns noch den Beginn des Kapitels 2. Wir springen also ein kleines Stück zurück. Lesen jetzt, was eigentlich dieser Predigt zugrunde lag. Ab Vers 1. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen, und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie denn jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Pater und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von der Gegend Libyens bei Kyrene. Und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weines. Soweit dieser doch etwas längere Text, aber ich denke, an Pfingsten sollten wir eine gute Grundlage über die Pfingstereignisse haben. Da die erste Schriftlesung ja schon etwas kürzer war, passt dies sehr gut, um die Grundlagen für die heutige Predigt zu lesen. Wir haben ja nun diesen Text in Apostelgeschichte 2 gelesen. Dort wird ein Ereignis beschrieben, das wir üblicherweise Pfingsten nennen und an das wir heute gedenken. Pfingsten ist also ein Fest, zunächst einmal mit Bezug auf ein tatsächliches Ereignis. Wir nennen dieses Fest Pfingsten, weil in Apostelgeschichte 2, Vers 1 davon geredet wird, dass sich die Tage der Pfingsten erfüllt haben. Nun, wir reden heute nicht mehr so. Tage erfüllen sich nicht mehr für uns. Sie gehen dahin, sie sind vorbei oder wie auch immer. Gemeint sind dabei 50 Tage, denn das Wort Pfingsten heißt nichts anderes als 50 Tage. Es haben sich also 50 Tage erfüllt. Aber welche 50 Tage waren das? Im jüdischen Kalender, da gab es ein Fest, das zum Beispiel, wer das nachlesen will, in 3. Mose 23 angeordnet wurde, dort ab Vers 25 folgende. Dort heißt es: Danach sollt ihr vom Tag nach dem Sabbat, von dem Tag, da ihr die Wehbegabe darbringt, 7 volle Wochen abzählen bis zum Tag, der auf den 7. Sabbat folgt, nämlich 50 Tage sollt ihr zählen und alsdann dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. Und das waren diese 50 Tage, die sich erfüllten. Man nannte dieses Fest dann gewöhnlicherweise Shavuot oder, wenn wir es übersetzen, auch Erntefest oder Wochenfest. Wenn wir also von dem jüdischen Erntefest oder Wochenfest reden, dann war es dieses Fest, das eben 50 Tage nach dem Passafest gefeiert wurde. Wie man auf die 50 kommt, ist auch nachvollziehbar. Es sind 7 Wochen, also 7 Tage. Und man hat den ersten Sonntag hier mitgezählt. Gut, dass im Text nochmal drin steht, dass es auch tatsächlich 50 Tage sind. Also 7 Wochen inklusive dem ersten Sonntag. Demzufolge, das haben wir heute in unserem Kalender immer noch so, wird Pfingsten immer 50 Tage nach Ostern gefeiert. Das ist alles ziemlich technisch, aber manchmal überlegt man doch, wie das alles zusammengehört und vielleicht auch hilfreich. Da die ersten Jünger ja nun noch nach dem jüdischen Kalender lebten, waren sie zu diesem Fest zusammengekommen. Sie versammelt sich in einem Haus und im Grunde waren sie ja auch etwas ratlos, denn sie wussten ja nicht genau, was zu tun war. Als sie dort in einem Haus zusammen war, kam vom Himmel her ein Brausen. Geräusche, Lautstärke, etwas, das wir mit den Ohren wahrnehmen konnten. Das Haus erfüllte sich und etwas kam über sie, das wie Feuerzungen wirkte, auf das dann alle anfingen, in unbekannten Sprachen zu reden. Eben in tatsächlichen Sprachen, die diese anwesenden Fremden dort auch verstehen konnten. Es gibt ja die wildesten Theorien, wie diese Sprachenrede dann aussah. Nun, es waren die Sprachen, die die Anwesenden dort verstehen konnten. So dass plötzlich etwas verkündigt wurde, was vorher nur in Hebräisch verkündigt wurde, nämlich von diesem Jesus, der von den Toten auferstanden und in den Himmel aufgefahren war. Und weil das alles sicher sehr chaotisch war, ergriffen schnell die Apostel die Initiative, standen auf und Petrus hielt eine gewaltige Predigt. Aber im Mittelpunkt dieser Ereignisse stand weder die plötzliche Begabung von Menschen in anderen Sprachen zu reden, noch die Art und Weise, wie diese Ereignisse hier geschahen. Die Art und Weise, wie der Heilige Geist wirkte. Sondern alleine, dass Gott seinen Heilsplan verwirklicht hatte und dass dies nun den Menschen verkündet werden sollte. Das war der tatsächliche Schwerpunkt. Manchmal neigt man dazu, die Nebenereignisse etwas höher zu nehmen als die Hauptereignisse. Aber dann verdrehen wir den tieferen Sinn dieser Aussagen. Ich habe einmal in der Vorbereitung dieser Predigt mir die Freiheit genommen, auf den Seiten der evangelischen Kirche in Deutschland zu schauen, was dort über das Pfingstfest steht. Gar nicht mal mit böser Absicht, sondern wirklich mal aus Interesse daraus, was man dort sagt. Und mir ist ein Satz aufgefallen, den ich kurz zitieren möchte zur Beschreibung, zur Einleitung, was das Pfingstfest ist. Dort heißt es: An Pfingsten feiern Christen den Geburtstag der Kirche und den Beginn der Ausbreitung der christlichen Botschaft. Pfingsten markiert zugleich den spirituellen Ursprung des Christentums. Der Bibel zufolge empfingen die Jünger Jesu 50 Tage nach Christi Auferstehung den Heiligen Geist. Daher wird Pfingsten auch als Fest des Heiligen Geistes bezeichnet. Es ist nach Weihnachten und Ostern der dritte Höhepunkt im Kirchenjahr. So liest man das auf den Internetseiten. Ich möchte nur einen Punkt aus dieser Aufzählung aufgreifen und sicher nicht diese Aussagen diskutieren. Und vielleicht mit einer Frage beginnen. War Pfingsten wirklich der Geburtstag der Kirche? Was ist hierauf unsere Antwort? Viele Menschen denken tatsächlich, dass die Kirche an Pfingsten entstanden ist. Aber ich glaube, das ist falsch. Und das ist auch als solche Aussage falsch. Wenn wir als Kirche all diejenigen bezeichnen, für die Christus der Heiland ist, also für die Christus am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, und wenn die Kirche an Pfingsten geboren wurde, entstanden ist, das erste Mal entstand, was ist denn dann mit den Menschen, die vor Pfingsten lebten? Gehören die nicht zur Kirche? Gehören sie zu einer anderen Kirche? Gehören sie zu einem anderen Heilsplan Gottes? Sind sie vielleicht anders errettet? Sind sie vielleicht nicht in Jesus errettet? Wir müssen uns doch dann diese Frage stellen. Wenn die Kirche tatsächlich an Pfingsten entstanden ist, was ist denn dann vorher? Wenn aber alle Menschen aller Zeiten allein durch Christus gerettet werden konnten, sie allein durch Christus geboren sind hinein in dieses neue Leben, dann sind sie auch Mitglieder der Kirche und stehen gemeinsam mit allen Glaubenden in einer Kirche. Und wir können daraus schließen, dass es nur einen Christus und nur einen Weg gab, gerettet zu werden, dass die Kirche also bereits mit den ersten Gläubigen und nicht mit Pfingsten entstand. Wohl aber, und hier würde ich voll zustimmen, war Pfingsten der Beginn der Verkündigung des Evangeliums von dem auferstandenen Christus. Im Alten Testament haben wir sicher Hinweise auf Christus und auch auf die Auferstehung. Aber eine Feuerrede, so wie wir sie hier von Petrus hören, die lesen wir dort nicht. Wir lesen Teile, wir lesen wichtige Hinweise darauf, dass ein Heiland kommen wird. Aber diese komplette Verkündigung, die diesen auferstandenen Christus bezeugt, der in den Himmel aufgefahren ist und die Herrschaft dort angetreten hat, die lesen wir so komplett im Alten Testament nicht. Dementsprechend können wir leicht zustimmen und sagen, ja, dieses komplette Evangelium wird so tatsächlich erst ab Pfingsten verkündet. Und wir sollten auch bedenken, dass tatsächlich nach der Himmelfahrt und nach den Ereignissen, die wir dann in Pfingsten haben, sich einiges auch innerhalb der Kirche veränderte. Zum Beispiel, wie wir es hier lesen, versammelte Gott seine Glaubenden außerhalb Israels in Gruppen zusammen, die nun Gemeinden genannt wurden und die jetzt aus Juden und Heiden bestanden. Und diejenigen, die nicht aus Israel hinzukamen, waren eben keine Proselyten, hinzugefügt Einzelne, die zu diesem Volk hinzugerechnet wurden, sondern sie waren von Beginn an mit vollwertig, gleichwertig dabei. Das eigentlich Besondere daran war die merkwürdige Zusammensetzung dieser Gemeinden oder dieser Kirchen, die dann entstanden. Nicht mehr die Volkszugehörigkeit, nicht mehr die Zugehörigkeit in der Tradition bestimmte, sondern die Zugehörigkeit zu Christus bestimmte, wohin die Menschen gehören. Gott hat all dies begleitet mit vielen Nebeneffekten, mit Wundern, mit Zeichen, mit Notwendigkeiten der damaligen Zeit. Vielleicht denken wir jetzt an die ganz spektakulären Dinge, aber wir sollten auch an die Notwendigkeiten denken. So wurde zum Beispiel die soziale Sicherung der Witwen und Waisen dadurch hergestellt, dass die ersten Christen in den ersten Gemeinden dieses neuen Modells außerhalb des Tempels, außerhalb der Synagoge eine Kasse bildeten, in denen sie all ihr Hab und Gut legten. Sie verkauften Land und Höfe und alles, was sich eben verkaufen ließ, und spendeten es in diesen Topf, sodass von dort sozial Bedürftige finanziert werden konnten. Witwen, die kein Einkommen hatten, die im Grunde alleine waren, die sonst vom Tempel oder von der Synagoge durch milde Gaben versorgt wurden. Dies ist nur ein Beispiel. Wir sehen noch einiges, in dem Gott besonders und neuartig handelt. Und wir lesen auch, wenn wir genau hinschauen in dieser Passage, dass nun Gott selbst immer mehr in diese Gemeinden hinzutat. Gott selbst fügte hinzu. Wir lesen immer wieder, und Gott tat hinzu, und dann lesen wir von einer Anzahl oder von einer Beschreibung der Menschen, die in die Gemeinde hinzugetan wurden. Die entscheidende Aufgabe dabei, ob jemand dazu kam oder nicht, die kam der dritten Person der Dreieinigkeit zu. Und dies ist nun eine Person, über die wir nirgends mehr erfahren als im Neuen Testament. Deshalb soll auch der dritten Person der Dreifaltigkeit, dem Heiligen Geist, ein Hauptteil dieser Predigt gewidmet sein. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich noch einmal diesen Gedanken aufgreifen, dass Pfingsten vor allem ein Fest der Verkündigung ist. Wenn wir heute in unseren Gemeinden einmal fragen würden, was denn die notwendigsten Predigten unserer Zeit sind. Über was müsste man denn unbedingt einmal predigen? Da könnten wir sicher schnell auf so Themen kommen, wie zum Beispiel den Dispensationalismus. Und gerade eben vielleicht die Abkapselung und die Spaltung der Gemeinde von allen anderen Glaubenden. Vielleicht kommen wir auf die Kindertaufe, auf die Erfindung vom freien Willen des Menschen, auf Themen, wie Kirchen gebildet werden, ob es gesund oder gut ist, große Kirchen zu Riesenkirchen zusammenzubauen. Wir kommen vielleicht auf Fragen der Ethik, des Alltagslebens, der Lebensführung, der Homosexualität, der Partnerschaft. vielleicht auch auf spezielle Fragen, wie man in dieser Wohlstandsgesellschaft zurechtkommt, wie man mit Geld am besten umgeht, wenn man denn vieles hat. All dies schießt uns sicher schnell durch den Kopf. Die ersten Predigten, wenn wir erste einmal hier als Prädikat, als Siegel, als Güteprädikat verstehen, die ersten Predigten nach der Himmelfahrt hatten aber alle nur ein Thema: den auferweckten Christus und das Werk des Heiligen Geistes. Petrus, wie wir ihn heute hier gehört haben, der stellte Christus in das Licht des Alten Testaments als den angekündigten Messias. Er leitete Christi Leben, seinen Tod, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt und die Machtübernahme aus den Schriften des Alten Testaments ab. Wir haben einen ähnlichen Forschungsauftrag in dem Jugendkreis einmal an Apostelgeschichte 13 durchexerziert, in dem ähnliche Verse wie hier zitiert werden. Und ich bin mir sicher, dass einige ziemlich erstaunt darüber waren, dass man ein halbes Jahr lang oder ein Jahr lang sich mit einem Thema beschäftigen kann, in dem es nur darum geht, einmal nachzuforschen, wie waren denn eigentlich ursprünglich diese Aussagen gemeint, die dann aufgegriffen wurden, um das Lebenszeugnis des Christus zu belegen, um ihn als den Heiland auszuweisen, um ihn als den herrschenden, souveränen Gott im Himmel zu beschreiben, der Mensch geworden ist, gekreuzigt wurde, auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren ist. Wir haben damals nur 20 Verse betrachtet und über ein halbes Jahr lang uns damit beschäftigt. Und genauso bewegte es hier den Petrus. Genauso leitete er diesen Christus und dieses Zeugnis ab aus den Schriften des Alten Testaments. Und er schließt seine Predigt mit beachtlichen Worten ab. Schauen wir noch einmal in den Text, den wir vielleicht noch aufgeschlagen haben, ab Vers 33. Da heißt es: Nachdem er, also nachdem Christus, nun durch die rechte Hand Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er das ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Also die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Nationen und auf die Juden, die zu diesem Zeitpunkt zusammen waren. Weiter sagt Petrus: Denn nicht David ist in den Himmel hinaufgefahren, sondern er sagt selbst, dann kommt ein Zitat: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. So erkenne nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Christus hat, wie in Vers 33 gesagt, die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen und dann den Geist ausgesendet, um in den Gemeinden zu herrschen und zu wirken. Jesus hatte diese Tatsache den Jüngern bereits angekündigt. Ich möchte einmal zwei Stellen herausgreifen, an denen er davon redete. Zwar ist das eine Stelle vor der, die wir in Johannes 20 gelesen haben. Wir gehen zurück in Johannes 14 und in Johannes 15. Wer mitlesen mag, es ist in beiden Kapiteln immer der Vers 26. Einfach zu merken. Johannes 14, Vers 26 und Johannes 15, Vers 26. Aber ich lese sie uns, weil sonst kommen wir vielleicht mit den Blättern dann auch durcheinander. In Johannes 14 heißt es: Der Beistand aber, der Heilige Geist, welchen mein Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Achten wir bitte einmal hier darauf, dass der Heilige Geist vom Vater gesendet wird, im Namen Christi. Der Heilige Geist, welchen mein Vater in meinem Namen senden wird, so spricht Jesus. Und dann nochmal aus Kapitel 15, den Vers 26. Wenn aber der Beistand kommen wird, welchen ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugen. Achten wir hier wieder auf die Betonung, der Beistand, gemeint ist der Heilige Geist, welchen Jesus selbst vom Vater senden wird, der vom Vater ausgeht. Wir erfahren also einmal, dass der Vater den Heiligen Geist im Namen Jesu senden wird. Und ebenso, dass Jesus selbst den Heiligen Geist vom Vater sendet. Immer ist es ein Zusammenwirken der drei göttlichen Personen. Immer sehen wir hier die Dreieinigkeit, wie sie zusammen handelt. Da ist Heiliger Geist, da ist Christus und da ist der Vater. Immer sind alle drei an diesen Handlungen beteiligt. Mal wird die Beteiligung des einen oder der Inhalt der Sendung mehr betont. Aber eines ist immer klar. Der Heilige Geist soll die Jünger lehren, was Christus für die Menschen getan hat. Und dies tut er vor allem dadurch, dass er von Christus zeugt. Dass er auf Christus hinlenkt, ihn bezeugt. Und wir leiten daraus ab, dass das wichtigste Verkündigungsthema eben nicht von den aktuellen Themen beherrscht sein darf, sondern immer nur von Christus. Er ist das Zentrum der Verkündigung. Er ist der Eckpfeiler der Gemeinde und er ist die Erkenntnis, die wir brauchen zum Aufbau der Gemeinden. Es muss wie ein Liebeslied durch die Gemeinden hallen. Wie ein Psalm 45, der voller Liebe überströmt. Es muss eine Hochzeitspredigt sein, wenn die Braut Christi, die Gemeinde, angesprochen wird. Die Herrlichkeit Christi soll den Raum erfüllen, mehr als alles andere. Und das ist die Verkündigung von Pfingsten. Wenn man die Definitionen einer guten Predigt suchen wird, dann wird man in den Predigten der ersten Apostel fündig. Sie beginnen mit der Schöpfung, gehen über die Machttaten Gottes durch alle Zeiten, wie er an seinem Volk gehandelt hat. Die Betonungen dabei können durchaus abweichen, aber alle münden in eines ein. Christus, der Auferstandene, regiert. Er ist dein Heiland, wenn du von ihm verstehst. Wenn du erkennst und verstehst, dass er für dich dort auf Golgatha gestorben ist, dann mündet alle Predigt, alles Liebeslied, alle Freude, aller Frieden in ihn ein. Gut, wenn die Verkündigung der Heilsbotschaft so zentral ist, dann wollen wir noch einmal kurz vielleicht durch diese Pfingstpredigt des Paulus hindurchschauen, wie er das alles, wie er das hier alles ableitet. Zunächst einmal gab es ja ein technisches, praktisches Problem. Da waren viele Sprachen auf einmal in diesem Haus, die durcheinander gesprochen wurden. Da waren auf einmal Heiden, die von Gott hörten und begannen zu glauben. Und Petrus erklärt die Geschehnisse, hat seine Ankündigung, die bereits in Joel, die von dem Propheten Joel angekündigt war. Die bekannten Verse in Joel 3, Vers 21. Weiter erklärt er, dass nun, ab diesem Moment, auch Heiden zum Glauben kommen. Sicher waren durch alle Zeiten immer wieder einzelne Personen, auch aus den anderen Völkern, zum Glauben gekommen. Denken wir nur zum Beispiel an die Hure Rahab, die wir ja im Rahmen der Josua-Predigten bereits behandelt hatten. Ist ein gutes Beispiel dafür. Sie zählte nicht zu Israel und kam dennoch zum Glauben an den lebendigen Gott. Er wendet sich dann, als er dies klar gemacht hat, wieder an Israel und erklärt ihnen ihre Schuld, wie sie diesen Jesus ans Kreuz geheftet haben. Und die Schuld wird auch nicht dadurch reduziert, dass man als technisch-taktisch kluge Handlung diesen Mord, der vollbracht wurde, in die Hände der Ungläubigen legte. Nein, die Schuld blieb bei ihm. Und er macht auch klar, dass es sich hier nicht um einen Menschenplan handelt. Nicht, was die Menschen in der Geschichte taten, war entscheidend, sondern es war Gottes Vorsehung, die hier in die Tat umgesetzt wurde. Mit vielen Psalmzitaten aus Psalm 232, 16 und auch aus Psalm 15 erklärt Petrus die Auferstehung Christi von den Toten. Gut fundiert, sehr gut belegt im Alten Testament. Petrus selbst bezeugt auch, dass er diesen auferstandenen Christus wie alle anderen Apostel auch gesehen hat. Wir lasen aus Johannes 20, dort hatten 10 Jünger den Christus gesehen, wie er auferstanden war. Thomas war nicht dabei, Judas war schon nicht mehr im Kreis der Jünger, aber Thomas war in diesem Moment nicht dabei und Jesus erschien ihm separat. Alle Apostel hatten ihn gesehen, wie er auferstanden war. Und sie standen vor dieser Meute, die chaotisch durcheinander redete, die aus allen Völkern kam, und bezeugten diesen Auferstandenen. Und Petrus erklärt, dass dieser Christus im Himmel die Macht übernommen hat. Belegt dies aus Psalm 68 und aus Psalm 110. Wohlgemerkt, hier hatte sich Petrus besonders auch an die Juden gewendet. Ihnen waren alle diese Dinge geoffenbart. Und als er diese ganzen Psalmworte zitiert, da wendet er sich besonders an die Juden. Mit dem Gedanken, ihr hättet es doch wissen müssen. Herr Petrus deutet ihnen an, dass nun ein neues Zeitalter angebrochen ist. Sie konnten nicht mehr darauf plädieren, dass sie etwas Besonderes hatten. Sie hatten Vorzüge, aber sie standen alle in einer Reihe. Entweder sie gehörten zu Christus oder nicht. Und schauen wir noch einmal in dieser Passage. Es wird gerne zitiert und es heißt dort ja, jeder, der Christus bekennen wird. Petrus redet davon, dass jeder, der Christus anruft als den Herrn, der seine eigene Herrschaft unter die Herrschaft des Christus stellt, der wird gerettet. Wir wissen, dass damit nicht nur leere Phrasen oder ein Lippenbekenntnis gemeint war, sondern dieses tatsächliche, tiefe, herzliche Zeugnis. Wir kennen es ja aus diesem sehr starken Kapitel in Römer 10. Die bekannten Verse Römer 10, 9 und 10. Wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Da können gar keine Lippenbekenntnisse reinpassen. Da können nur Herzensbekenntnisse reinpassen. Das, was im Herzen ist, das muss doch irgendwann einmal rauskommen. Ein Glauben, der ein Leben lang unterdrückt wird, ist ganz unnatürlich. Denn er möchte eigentlich heraussprudeln. Deshalb bekennen wir ja auch in unserem Gottesdienst unseren Glauben. Und es fällt uns doch leicht. Für Paulus steht das Bekenntnis, wie es hier in Römer 10 beschrieben wird, am Ende einer Kette. Am Ende einer Kette von Notwendigkeiten, die mit dem Wort Gottes beginnt. Er fragt sich, wie kommt denn nun dieser Glaube zustande? Und argumentiert von hinten und sagt, dieser Glaube kommt dadurch, dass man bekennt, oder man bekennt, um den Glauben zu bekennen. Und der Glaube, der kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung kommt aber aus dem Wort Gottes. Ja? Wenn wir das jetzt einfach mal rumdrehen, zeitlich richtig wäre natürlich auf der anderen Seite anzufangen, zu sagen, da ist das Wort Gottes. Das muss verkündigt werden, da müssen Verkündiger ausgesendet werden. Und durch die Verkündigung entsteht Glaube. Und aus dem Glauben kommt dann auch das Bekennen. Wir sehen wieder, wie zentral die Bedeutung der Verkündigung ist. Auf Gottes Wort gefußt bewirkt sie Glauben. Und Apostelgeschichte 2 und die Pfingstereignisse sind der lebende Beweis dafür. An Pfingsten wurde die Predigt zum Zentrum der Tätigkeit der Apostel. Egal, ob es gelegen war oder nicht, egal, ob es Risiken hatte oder keine. Die Apostel predigten zu Israel, zu den Heiden, denn nun waren alle eins in Christus. Der häufige Gebrauch des Wortes alles im Neuen Testament bezieht sich ja meistens nicht darauf, dass jeder einzelne Mensch gemeint ist, sondern dass eben die Exklusivität der Juden aufgehoben war und sich nun auf alle Menschen bezog, auch auf andere Völker, auf andere, die mit hinzugenommen wurde. Und auch ein anderer Nebeneffekt, nicht der Effekt der Wunder und der Erscheinungen, das, was vor dem Auge stand, stand im Mittelpunkt. Und manchmal hat man es heute noch so, dass hier die Priorität verschoben wird. Dass diese ganzen Machttaten in den Mittelpunkt rücken und den ganzen Raum einnehmen und wenig Platz bleibt, vielleicht sogar gar kein Platz mehr für die Verkündigung der zentralen Wahrheit. Dass Jesus der verheißene Messias ist. Aber Petrus predigt doch genau so. Er legt Gottes Wort aus. Das Wort ist die Grundlage. Darauf gefußt ist die Verkündigung. Petrus steht im Feld und zeugt von Jesus. Und es entsteht daraus tatsächlich Glauben. Und der Heilige Geist blieb dann von Pfingsten an bei der Gemeinde. Und sie unterschieden sich von allen anderen, vor allem durch ihn. Er bestimmte, wer zum Volk Gottes gehört, indem er immer wieder auf Christus hinweist. Indem er die Menschen in die Wiedergeburt hineinführt, ihnen neues Leben gibt mit diesem Christus. Er wohnt in den Glaubenden, er bleibt fest in ihnen. Er macht den Glaubenden zu einem Tempel. Der Heilige Geist erneuert den Glaubenden. Er heiligt ihn. Das heißt, er stellt ihn beiseite für Gott. Er setzt Menschen in den Dienst ein und begabt sie für den Dienst. Er sendet sie aus. Er lehrt sie und sagt ihnen die Wahrheit über Christus. Er überführt uns und alle Menschen von unseren Sünden. Er gibt uns Fähigkeiten, einander zu vergeben und andere Begabungen, die wir allesamt für Christus einsetzen können und sollen. Ich möchte auch mit einem Punkt vielleicht aufräumen. Der Heilige Geist kam eben nicht erst zu Pfingsten. Er war vorher schon immer da. Er war auch schon bei der Schöpfung gegenwärtig. Und viele Menschen wurden von ihm begabt und befähigt, Gott zu dienen. Es gibt Menschen wie zum Beispiel Josef, der natürliche Gaben von dem Geist Gottes bekam, der diese Vorsorge in dieser schweren Hungersnot durch die Gabe des Heiligen Geistes von Gottes bekam, die wir selbstverständlich auch im normalen Leben einsetzen können. Er rüstete die Propheten aus, wie wir es in Micha 3 hören. Und er inspirierte die Schreiber der Bibel. Aber eines hat sich an Pfingsten geändert. Gott ist nun dauerhaft in Form und Person des Heiligen Geistes bei seinem Volk. Wer den Heiligen Geist hat, der hat ihn für immer. Er bleibt auch dem Glaubenden als Unterpfand bis zum Tag, an dem der Mensch in den Himmel eingeht. Und deshalb erwähnt Petrus auch in einer Nebenbemerkung im Vers 26, wer da reinschauen mag, mit den Worten Davids: Unser Fleisch ist gerettet auf Hoffnung hin. Man kann das leicht überlesen, nur drei kleine Worte. Das ist das, was der Heilige Geist bewirkt, wenn er unser Unterpfand ist. Wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Da ist noch nicht alles vollendet. Heute ist noch nicht alles beendet. Wir können uns auch nicht zurücklehnen und sagen, lass doch den Heiligen Geist machen. Nein, wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Wir haben eine Hoffnung auf und für den Himmel. Und der Heilige Geist bewirkt dabei, dass wir in unserem Leben mit dem Wort Gottes auf Christus hin ausgerichtet werden. Und dazu dient auch jede rechte Predigt, es auf Christus auszurichten. Deshalb wollen wir diesen Christus loben und ehren. Lob und Ehre sei ihm, diesem Christus, den Gott aus den Toten auferweckt hat und der uns vom Vater seinen Heiligen Geist gesendet hat. Amen.